Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Jetzt weiß ich auch wieder, wie ich auf die Geschichte in der Pre-Show gekommen bin, aber wenn ich jetzt nochmal die Geschichte erzähle, um zu erzählen, warum ich auf die Geschichte, das wäre auch völliger Blödsinn. Herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe der Weinflaschen, wenn es um Wein geht, ist Christoph Raffelt nicht weit. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Warte mal, wie fangen wir immer an? Aber genau, als erstes fangen wir an zu trinken. Womit fangen wir an zu trinken?
Genau, wir sind ja nochmal auf Sizilien, wir trinken dreimal Sizilien und zwar von einem Weingut wieder und das heißt Gulfi. Benannt nach einer Ortschaft.
Ja, okay. Gulfi. Nee, ich hab die Flaschen rausgenommen und hab gedacht, Gulf One, geiler Name.
Tatsächlich heißt die Ortschaft Chiaramonte Gulfi, liegt irgendwo bei Ragusa. Das ist eher so,
Entschuldigung.
Okay.
Es ist,
ja, bitte.
Eine Kollegin, vor 20 Jahre her, erzählte dann irgendwann mal, dass sie in der Schule, hätte es ein Zwillingspärchen oder sowas gegeben, das wären die Raguse-Brüder gewesen. Und ich finde, Raguse-Brüder klingt so, als hätten sie in den 20er Jahren im südlichen Neukölln ihr Unwesen getrieben.
Zusammen mit den Mabuse-Brüdern.
Genau, Raguse. Ja. So, wie heißt die Ortschaft?
Okay, also ich bin anscheinend etwas zu leise.
Oh ja, das ist schade.
Ja, das ist schade. Ja, ja. Genau, die Ortschaft heißt Chiaramonte Gulfi.
Ja.
Und die befindet sich in der Gemeinde, also es ist ein freies Gemeindekonsortium, Ragusa. Und Ragusa, das ist so südlich, also südöstlich. Wir waren im letzten Monat waren wir ja, und wir trinken, das wollte ich ja eigentlich sagen, genau. Wir trinken den Weißwein, ne?
Ja.
Der heißt Valcan Tria. Die haben so teilweise etwas ungewöhnliche Namen, die, glaube ich, mit dem hiesigen Slang dort zu tun haben. Also Valcan Tria, das ist eine Cuvée aus Chardonnay und Caricante. Caricante hatten wir ja reinsortig auch im letzten Monat. Und das ist jetzt der einzige Wein aus diesem Weingut, wo sozusagen eine zugereiste Sorte mit dabei ist, also Chardonnay. Alles andere ist, was die so erzeugen, ist halt immer alles autochthon sizilianisch. Aber ich dachte, wir machen das mal, weil du ja auch den Planeta-Wein eingesprochen hattest.
Ja.
Ne? Was ja auch mit Chardonnay war und teilweise auch Chardonnay-Caricante ist. Deswegen dachte ich, passt das ganz gut, so als Einstieg. Ganz schön. Genau, Vigno Lauria, wo wir letztes Mal waren, das war ja so eher auf der Höhe von Palermo, so ein bisschen weiter Richtung Westen, Richtung Trapani. Und jetzt sind wir halt richtig im Süden, im Südosten, also ganz unten sozusagen, wo man dann, also wo es eigentlich schon ziemlich warm ist. Aber das Weingut liegt in den sogenannten Monti Iblei. Auf Deutsch heißt das, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Hybläische Berge.
Nee. Ja.
Genau.
Ich lerne ja auch gerade Spanisch, weil ich so gut wie nie nach Spanien komme. Ich sollte Italienisch lernen.
Ja, ist total schön, ne? Ja. Also wenn ich mir das merken könnte, ich kann mir einfach keine Vokabeln merken.
Man muss es halt, du musst halt am Ball bleiben.
Ja, natürlich, ich weiß, aber es
ist. Und ich habe so eine App, die heißt, habe ich vergessen, die heißt Duolingo.
Hab vergessen.
Duolingo heißt sie. Mhm. Und damit geht das irgendwie ganz gut. Und wenn man so ein bisschen auf Gamification steht, dann geht das sogar noch viel besser. Also das ist echt total klasse. Also ich lerne da gerade Spanisch. Das ist wirklich sensationell.
Ja, ich hatte halt mit Babel angefangen, ein bisschen mein Französisch wieder aufzuarbeiten. Ja, aber ich mach's einfach nicht konsequent genug. Ich muss irgendwie schon andere Sachen konsequent genug machen, die mir irgendwie gerade wichtiger sind. Aber ja, im Prinzip, ja. Ich finde Italienisch einfach auch eine total schöne Sprache. Also ich mag das auch total gerne hören. Ja.
Das Praktische ist, dass die Italiener auch Spanisch verstehen, weil es ja so ähnlich.
Ja, in der Tat. Also ich bin auch immer wieder erstaunt mit meinen paar Brocken Latein, die ich gelernt habe, wie viel ich dann doch lesen und verstehen kann.
Hör auf, sonst kommen wieder die Bildungsbürger um die Ecke und sagen, siehste, es ist doch richtig, 27 Jahre Latein in der Schule zu lernen.
Ja. Ja, glaube ich auch.
Echt?
Also als Basis dafür? Ja,
finde ich. Nee, absolut
also,
nicht.
Also ich meine, als Basis finde ich das immer noch super.
Nee, irgendwie. Latein ist völlig, so völlig überflüssig.
Nö, finde ich nicht.
Grauenhaft. Brauchst du doch nicht. Ich meine, wenn es darum geht, romanische Sprachen zu lernen, kannst du direkt eine romanische Sprache lernen.
Ja,
da hat man, weißt du, hättest du Spanisch gelernt, hättest du jetzt leichter mit Italienisch. Mhm. Aber nein, der feine Herr musste, hattest du überhaupt Latein? Hattest du nicht Französisch damals?
Ja, ich hatte alles.
Alles?
Ja, ich habe Latein tatsächlich noch in der 9. Klasse, glaube ich, dazugenommen.
Echt?
Weil manche Universitäten, Bonn zum Beispiel, damals immer noch ein Latinum verlangt haben.
Germanistik.
Für Germanistik, aber auch für Geschichte und für Komparatistik und so weiter und so fort, genau.
Stimmt,
genau.
Und du wolltest ja, es ja ursprünglich mal vor, sowas Brotloses zu studieren, ich erinnere mich. Ja.
Da habe ich sogar mit angefangen, mit Germanistik und Geschichte. Das waren ja auch meine Abiturfächer.
Ja.
Ja.
Ach Gott, ey.
Genau.
Wie kommen wir jetzt zurück zu den angenehmen
Dingen? Genau, wir kommen zurück zu Gulfi. Die liegen nämlich also in den Monti Iblei, den sogenannten Hyblaischen Bergen. Das ist so zwischen Ragusa und Syrakus, also Syrakusa.
Ja.
Und das sind ja alles, das sind eben alles alte Städte, wirklich alte Städte, die eben schon sozusagen um den Peloponnesischen Krieg, das hatten wir ja, ne,
ja,
letztes Mal auch schon, gegründet wurden. Genau, und die eine Stadt hieß halt Megara Hyblaea, und das war eine griechische, das war so eine griechische Enklave. Mhm. Und daher halt der Name. Und diese Hyblaischen Berge, die liegen halt bis zu 1000 Meter hoch. Und entsprechend gibt's da natürlich dann auch ein paar kühlere Ecken, wo Gulfi eben Weinberge besitzt und eben Wein anbaut. Und dann ist es da eben dann doch nicht mehr so heiß, wie man sich das so vorstellt, ja. Ah. Also wenn man halt direkt am Strand reden setzt, dann ist es ein bisschen heißer, ne? Ja.
Ich finde ja, dass also zumindest auf der Karte, ich bin da ja gerade nicht, aber so auf Google Maps sieht Chiaramonte del Gulfi irgendwie voll schön aus. Also als würde das irgendwie auf so einem, das ist halt so eingefasst, also so ein ganz altes Städtchen. Ich gucke mal gerade auf den Bildern.
Altes kleines Städtchen.
Ja, aber eben auch auf einem Hügel, ne, oder?
Mhm. Ja, genau, auf einem Hügel.
Herrlich.
Ja.
Mehr Italien, echt, Mann, mehr Italien. Toll.
Ja, und Sizilien ist halt wirklich auch nochmal ganz besonders toll, finde ich. Das ist großartig.
War ich ja noch
nie. Und ich auch schon lange nicht mehr. Zu lange. Ich wollte eigentlich dieses Jahr, aber jetzt machen wir was anderes. Und genau. Die Geschichte sozusagen, die ist irgendwie so ein bisschen typisch für sizilianische Weingüter. Wir hatten das ja beim letzten Mal schon, dass das so richtig eigentlich erst wieder in den 90er Jahren losgegangen ist,
ja,
mit so ein paar Vorboten in den 80ern, ausgehenden 80ern. Und die Familie Gulfi sozusagen, also denen Gulfi gehört, die heißen Catania, auch sehr italienisch, ne?
Ja.
Vito Catania. Also die Familie kommt eben aus Sizilien, auch aus diesem, aus Gulfi, und aber der ist halt als Kind, glaube ich, mit seinen Eltern
in den Zaubertrank gefallen.
Nicht ganz, sondern eben nach Mailand gegangen und ist da irgendwie dann auch recht erfolgreich geworden. Und dann hat er aber eben so ein bisschen Heimweh bekommen tatsächlich und eben so einen alten Schuppen tatsächlich geerbt. Ja. Und der aber eben schon so seit ein paar Jahrhunderten irgendwie der Familie gehörte. Und dann wurde das halt in den 90er Jahren tatsächlich interessant, sich mit Wein zu beschäftigen dort wieder, weil sie halt angefangen haben, das zu verkaufen. Und dann hat er eben 96 hat er sein Weingut gegründet und hat sich den für mich auch wichtigsten, besten Önologen Siziliens, Salvo Foti, an die Seite genommen. Salvo Foti macht auch unter seinem eigenen Namen teilweise Wein, aber eben auch in so einer Gruppe von unterschiedlichen Winzern, viel am Ätna, aber eben auch in anderen Ecken. Der hat damals eben auch schon ganz auf Bio gesetzt und vor allen Dingen eben auch sozusagen auf die autochthonen Rebsorten und auch auf das sozusagen alte Anbausystem. Und das alte Anbausystem in Süditalien ist das Albarello-System. Das sind im Prinzip, sehen die Reben, also die Rebstöcke dann so aus wie Kopfweiden. Ja, das sind so im Englischen sagt man so head pruned, ja, also
wachsen hoch, hängen
Buschreben, ja, Buschreben, ja. Also die sind eben nicht an Drahtrahmen erzogen, wie man das hier heutzutage macht, sondern das sind eben Buschreben, die relativ klein sind, also geschützt sozusagen, nicht so besonders hoch wachsen wie bei uns die Laubwände, sondern eben relativ niedrig bleiben. Und dann eben arbeitet der eben auch tatsächlich gerne noch mit so ganz alten Trögen und so weiter, in denen die Weine vergoren werden. Das ist jetzt hier bei Gulfi ein bisschen moderner. als bei Salvofoti selber. Aber so diese ganze Weinbergsarbeit, die ist halt sozusagen mit diesem Salvofoti in Verbindung gebracht. Und genau, jetzt hat er also die Weinberge da um die Ecke in dem Monte Iblei. Und dann hat er noch so ein bisschen am Ätna dazu gekauft. Und das ist dann der dritte Wein, den wir probieren.
Aha.
Also das eine ist Monte Iblei, das ist jetzt der Chardonnay Caricante. Dann haben wir gleich Cerasolo di Vittoria, das ist nochmal eine etwas andere Ecke im Süden und dann eben eher nochmal was am Ätna. Ja, trinken wir mal, ne?
Ja.
Also ich hab noch nicht.
Ja. Findet ihr der Nase relativ dünn?
Ja, ist jetzt kein so Duftwunder, das stimmt.
Also ist jetzt nicht so wie Planeta oder wie der von letzte Sendung, sondern wesentlich.
Ja, das ist ein bisschen zurückhaltender. Ich finde, da sticht so eine wachsige Note tatsächlich heraus. Das ist ein bisschen wachsig. Mhm. Ne? Also es riecht schon südlich, finde ich. Das hat eine. So einen südlich, schon so einen reiffruchtigen, würzigen Ansatz, aber eben nicht so expressiv.
Ja. Gar nicht. Ja. Gucken wir mal. Ui. Das ist aber mal das Gegenteil jetzt. Der schmeckt. Ja. Der schmeckt, wie der von letzter Woche, von letzter Sendung gerochen hat.
Mhm.
Dieses
ja, da sind diese Mandeln
Kräuter, und Kräuter, Honig
mit drin.
Ja,
Kräuter,
so das,
ja,
ne?
Kräuter, Honig. Mhm. Ja. Genau. Und das finde ich auch, das kann man, finde ich immer gut, auch mit Sizilien in Verbindung bringen. So diese Kräuteraromatik, die du jetzt da eben auch hast, so ein bisschen diese Anisgewürze, so ein bisschen Mandel, so ein bisschen, ich finde auch immer so ein bisschen Noten so von Ginster oder so. Ist jetzt hier nicht so unbedingt so, aber diese Anis-Mandel-Geschichten, die sind schon hier drin. Ne? Und das Ginster. Hat dann Ginster, ja.
Du weißt, wie Ginster riecht?
Ja, muss man halt mal gerochen haben.
Es gab ja immer mal so, das gab doch vor Jahren, habe ich das mal gesehen, so ein Köfferchen mit allen Gerüchen, die man sich nur vorstellen kann, um zu trainieren. Das fand
ja, Lenez du Vin, genau.
Ja, so hieß das, genau.
Ja, es war irgendwie furchtbar teuer.
Ja, ja, und, ganz schlimm. Darum habe ich es auch nicht, obwohl ich verrückt genug gewesen wäre. Aber
ja. Das ist schon krass. Ja. Ich habe es auch ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Lenez du Vin, war das nicht auch? Hatte der nicht auch diesen Schlüsselanhänger mit diesem Kupferding sie unten dran, was du in den Wein tunkst und dann altert der schlagartig um 5 Jahre oder so ähnlich? Gab es da nicht auch mal so eine?
Ja, da gab es auch mal sowas, ne? Das stimmt. Ja.
Okay, der Chat war gerade irritiert, dass du wüsstest, wie Ginster schmeckt.
Nee, riecht. Ach so.
Aber auch das würde ich dir zutrauen.
Nee, ich meine jetzt nicht, dass der Wein nach Ginster schmeckt. Also jetzt nicht speziell der. Also diese Note, die kommt häufiger vor, finde ich, in sizilianischen Weinen. Mhm. Jasmin auch, witzigerweise.
Haupttrüber Ginst.
Aber so dieses Würzige, was er halt hat. Also das Schöne finde ich, der hat so viel Südliches. Und der bleibt aber irgendwie, also schon mit dem Alkoholbereich, 12,5% bleibt der frisch, ja. Ist nicht zu viel Alkohol und der bleibt einfach auch frisch am Gaumen. Ne? Das ist, also ist jetzt auch im Edelstahl ausgebaut, ja. Also natürlich vergoren, im Edelstahl ausgebaut. Ja, vergleichsweise früh gelesen. Das heißt dann irgendwie. Ende August für Chardonnay und Mitte September für Caricante.
Sehr.
Und
12,5%.
Ja, das ist.
Das ist recht. Ne? Also für einen Südwein ist das sehr leicht, finde ich.
Genau.
Und er schmeckt noch nicht mal nach diesen 12,5, sondern ich würde dem auch 11 abkaufen. Sehr gefährliche Sache.
Mhm. Na, und die Frage, ob das am Caricante liegt, dass der Chardonnay nicht so breit wirkt, ich würde sagen, jein. Also zum einen schon, der Caricante sorgt da schon ein bisschen für Zug, aber der Chardonnay ist halt auch nicht zu, also in der Ecke eben auch nicht, wird eben auch nicht zu warm. Ja,
ja, ja klar.
Ist schon warm, aber eben, ne, weil es eben höher steht. Klar, ja. Klar. Und sonst hätte der ja auch noch mal mehr Alkohol, weil der Chardonnay bringt natürlich gerne, wenn der jetzt irgendwo südlich angebaut wird. Der hat nämlich die 60% in dem Wein. Also Carricante hat 40 und Chardonnay 60%. Und wenn der irgendwo in Südfrankreich steht oder so, dann geht der auch schnell auf 14% hoch, der Chardonnay. Ne? Dann mag der schon auch Alkohol produzieren. Und aber das funktioniert da mit den Höhenlagen sozusagen. Ne?
Hast du in der Nase auch noch so ein bisschen was Buttriges?
Ja, aber nicht viel, finde ich. Mhm. Aber so eine ganz leichte Buttrigkeit ist da schon. Wobei ich halt dieses Wachsige irgendwie stärker finde. Und das finde ich auch ganz witzig. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber.
Aber ich finde, es riecht halt nicht wachsig, sondern es riecht, wie sich Wachs in der Nase anfühlen sollte. Das ist ein ganz komischer, ganz komischer Geruch. Hier was anderes. Ich war in einem Restaurant.
Oh, okay.
Ja, wann warst du? Ach nee, du warst da ja nicht so. Ich war seit...
Ja doch, ich war im ganzen letzten Jahr, war ich irgendwie, glaube ich, zweimal im Restaurant. Einmal, als ich den Geburtstag hatte und noch einmal vielleicht.
Oh. Ah, ich dachte, du wärst... Ja, ja. Das kam mir öfter vor. Nee, ich war tatsächlich in Brühl, in Brühl-Rheinland. Also nicht das, wo Steffi Graf herkommt, die junge Leute heutzutage auch gar nicht mehr kennen.
Kommt ja aus Bühl-Baden.
Nee, Brühl? Ohne R. Brühl? Ohne R? Ich dachte... Ach du Scheiße.
Kommt ihr nicht aus Bühl?
Ich dachte aus Brühl.
Ja, auch aus Brühl.
Jedenfalls war ich beim Spanier.
Ja.
Was irgendwie ganz lustig war, und weil ich doch gerade Spanisch lerne. Ich saß da so, habe auf meine Begleitung gewartet und am Nachbartisch haben sie bestellt und mein Gehirn hat die ganze Zeit, ich hoffe nicht laut gemacht, reingerufen, wie das, was sie bestellt haben, auf Spanisch heißt. Von jemand schon so, Cebolla, Tomate. Irgendwie ganz schön. Ja. Nee, jedenfalls war ich im Restaurant. Das war sehr, sehr schön. Also weil es ist halt Brühl, ne? Also da darfst jetzt, da kannst jetzt nicht allzu viel erwarten.
Das
ist jetzt nicht.
Also ehrlich gesagt, das letzte Mal, dass ich in Brühl im Restaurant war, war vorletztes Jahr beim 80. Geburtstag meines Vaters. Da war ich auch beim Spanier.
Echt? War das im El Patio?
Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name heißt, aber das ist mit so einem Innenhof, ja.
Ja, genau, da Belvedere gegen, also Belvedere dann über die Fußgängerzone und dann auf der linken Seite riesengroßer Innenhof. Der ist okay. Das ist jetzt nicht Fine Dining, ne?
Nee, gar nicht.
Aber das ist halt völlig okay. Also und der meinte auch so, was hast du irgendwas Besonderes da? Sagt er, ja, ich habe hier Iberico-Koteletts. So, ja, gib her. Das war wirklich lecker. Erstens, das war wirklich richtig gut. Also sowas können diese Läden ja dann, ne? Also alles, was vom Grill kommt, ist bei denen ja immer ganz geil eigentlich.
Ja. Ich hatte da auch einen Grillteller.
Nein, wir hatten die warme Vorspeisenplatte. Danach haben wir gedacht, eigentlich können wir jetzt auch direkt den Nachtisch nehmen, aber haben dann trotzdem noch die Koteletts gegessen. Und wir saßen draußen, also im Hof. Die hatten allerdings den Hof so ein bisschen abgetrennt. Und im Grunde war das so, die Anführungszeichen kann ich gar nicht mitsprechen, so groß müssen die sein für draußen. Also weil rundum Plastikplane, arschkalt natürlich, überall Heizpilze und ein riesengroßer, wirklich so ein 1,80 Meter hoher Trotec-Luftfilter, der dann im Hintergrund vor sich hin gewummert hat. Okay, ja, wahrscheinlich haben wir in der saubersten Außenluft gesessen, die je erzeugt worden ist. Ja, aber war sehr schön, mal wieder im Restaurant.
Ja, ne, hat schon was.
Ja. Ich finde auch so, geben Sie erstmal zwei Aperol-Spritz im Winter.
Oh Gott.
Scheißegal, ja. Aber sehr schön, also muss ich nochmal machen, irgendwann ins Restaurant gehen. Aber jetzt so langsam kommen wir ja auch in die Phase, wo man aufgibt und
ja, jetzt kriegt's ja eh jeder, der es noch nicht hatte.
Naja, ich habe so noch so ein bisschen Hoffnung, dass es einen Omikron-Impfstoff gibt, also einen angepassten Impfstoff gibt.
Ja, ich auch.
Und ich durchhalte, bis es
den gibt. Ja, ich auch, das stimmt.
Also, das wäre so ein bisschen meine Hoffnung noch.
Fände ich auch ganz cool.
Ja. Spätestens auf deinem Geburtstag, da schleppt es dann irgendeiner ein und dann haben wir den Salat.
Ja, also das ist Chardonnay Carricante aus dem Südosten Siziliens.
Woher?
Bin ich auch. Also
ist das der Carricante? Also woher nimmt der diese? Der hat sowas Bitteres.
Ja, das ist Carricante, okay. Genau. Dieses leicht bitterherbe, dieses würzige und der bringt halt auch Also diese sizilianischen weißen Sorten, die bringen halt eine gewisse Säure mit,
ja,
aber eben auch nicht zu viel. Ne? Das ist immer so ein bisschen seidiger, das ist nie brachial. Das ist schon immer südlich, das hat schon diesen südlichen Touch. Aber hat eine schöne Säure, ne? Es ist saftig und es ist so unkomplizierter Wein.
Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt, also kommt da noch was die nächsten 2-3 Monate oder ist das jetzt das, wovon man sich einen 12er für den Sommer holen sollte?
Nö, kommt noch einiges nächsten Monat.
Okay.
Kann man schon machen, aber ja.
Wie, aber ja, aber was? Also es gibt noch bessere Sachen.
Ja, ich meine, kommt ja auf den, kommt ja ein bisschen auf den Trinkfluss an, aber also wir machen die nächsten, das steht schon fest, wir machen die nächsten 3 Sendungen, machen wir, ich sag mal, Portugal und Galizien.
Ah.
Ja, also Vinhos Atlanticos. Ja, mal so gesagt.
Ist das tatsächlich eine Kategorie oder hast du dir das gerade ausgedacht?
Nee, das ist ja keine Appellationsbezeichnung sozusagen, aber es gibt halt Winzer von dort, die das als solche bezeichnen und sobald man diese Weine im Glas hat, weiß man auch warum, weil die Weine einfach dieses atlantisch jodig salzig frische haben, ne? Ja. Genau, und es gab noch die Frage nach dem Caricante, den hatten wir ja in der letzten Sendung schon mal reinsortig. Das ist eine Rebsorte, die eben aus Sizilien stammt.
Ja.
Und die dort irgendwann entstanden ist, eben aus einer natürlichen Kreuzung, wie sowas eben passiert, wenn man es nicht züchtet. Und die beiden Rebsorten, aus denen die aber wahrscheinlich stammt, die kennt irgendwie so gut wie niemand. Die werden auch, glaube ich, kaum noch angebaut. Das ist Cacio und Montonico Pinto. Also das ist nichts, was man so hat.
Cacio meine ich aber schon mal irgendwo gehört zu haben. Hast du das schon mal angeschleppt irgendwie?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Okay. Ah, hier vom Gulfi gibt es auch ein Caricante, was man anders schreibt, aber in pur. Will man das mal probieren?
Ja, genau. Ja, und ich glaube, wir hatten Cataratto letztes Mal.
Stimmt,
Cataratto, nicht Caricante.
Ja, Cataratto.
Nee, Caricante ist tatsächlich eher eine seltenere. Also Cataratto ist ja eigentlich die, ich war jetzt auf dem falschen Dampfer natürlich. Cataratto ist eigentlich die wichtigste Rebsorte aus Sizilien, und auch die zweitmeist angebaute in ganz Italien, aber eben eigentlich nur auf Sizilien. Aha. Und Caricante ist letztlich eine Rebsorte, die relativ selten geworden ist und die eben im Wesentlichen noch in diesem Südosten auf Sizilien vorkommt.
Mhm. Ja,
genau.
Will man den mal probieren? Kostet 22 Euro die Flasche, also schon.
Ja, ich finde, man von Gulfi kann man tatsächlich alles super trinken. Also ist eines meiner Lieblingsweingüter. Es hat relativ lange gedauert, bis sie überhaupt wirklich nach Deutschland gekommen sind und hier im Markt vorhanden waren. Aber ich finde es total schön. Also es ist im Prinzip, also die machen halt diesen, sagte ich als Einstiegswein, diesen Chardonnay-Caricante.
Den wir gerade haben, ne?
Den wir gerade haben. Dann machen die zwei Cerasolo di Vittoria, den wir jetzt als nächstes trinken. Der Cerasolo di Vittoria ist immer eine Cuvée aus Nero d'Avola und Frappato. Mhm. Und dann machen sie eben, also das machen sie sozusagen als in Anführungsstrichen einfachen Wein und dann nochmal als Classico, also aus diesem zentralen Anbaugebiet heißt das immer in Italien, ne, so wie Chianti Classico. Aha. Das ist dann der Kern des Gebietes, der dann als besonders gut gilt. Dann machen sie eben zwei Weine vom Etna, von denen wir auch einen haben und was wir jetzt heute nicht haben, weil wir Nero d'Avola in der letzten Sendung schon mal hatten. Die machen, ich glaube, 6 verschiedene Nero d'Avola oder 7 oder 8 sogar. Von einfach bis 4 verschiedene Lagenweine mittlerweile, ja, aus Höhenlagen mit verschiedenen Terroirs. Also, und das ist, ich finde, das ist alles toll, was sie machen. Das ist einfach sehr gekonnt und immer schön und
das klingt,
ist auch immer seinen Preis wert, finde ich.
Das klingt, als hätte der dramatisch viel Fläche da. Oder produziert er geringe Auflagen?
Ja, das sind dann eher geringere Auflagen. Aber ich weiß gar nicht genau, wie viel er hat. Vielleicht 40 Hektar. Das ist schon vergleichsweise für deutsche Verhältnisse, glaube ich, relativ viel. Für sizilianische Verhältnisse, also da gibt es viele sehr große Weingüter, ist es gar nicht so viel. Aber ich meine, es wären so um die 40 irgendwie. Ja. Genau. Also, Valcantria, wie es auch ausgesprochen wird, Valcantria, ich denke mal so. ne, 420 Höhenmeter die Weinberge, also das ist vergleichsweise hoch, also die meisten deutschen Weinbaugebiete kommen nicht so hoch. Mhm. Und der nächste Wein, der kommt aus der Umgebung von Vitoria, deswegen heißt er auch Cerasuolo di Vitoria. Ist eben auch im Süden.
Warte, erstmal eine Kapitelmarke für die, die so durchspringen wollen. Mhm. Cerasuolo di Vitoria. Ja.
Genau. Und der hat praktisch als einziger Wein von Gulfi keinen von diesen Slang-Namen, sondern der heißt einfach so, wie die Appellation heißt. Ja. Und unten drunter kann man ja sehen, das ist eine sogenannte DOCG. Denominazione Origine Controllata e Garantita heißt es. Also das ist sozusagen die oberste Spitze in der Qualitätspyramide des italienischen Weinbaus, was aber heutzutage eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu sagen hat.
Ach, und warum? Warum steht's dann drauf?
Ja, weil die Sizilianer irgendwie oder die dort eben in Vitoria diese Weine erzeugen, schon auch stolz drauf sind, weil es die einzige DOCG auf Sizilien ist, also es gibt keine andere.
Ja.
Ja, also auch der Etna Rosso, der heute eigentlich der meistgefragte und teuerste Wein auf Sizilien ist und bestimmt auch der beste, die haben eben noch keine DOCG-Zulassung bekommen, während halt andere Ecken in Italien, die schon lange haben, und das sind teilweise Sachen, die kennt kaum jemand, ja. Also zum Beispiel, eine meiner Vorlieben ist ja die Romagna, also der Teil Emilia-Romagna, da gibt's Albana, das ist eine weiße Rebsorte dort, Albana di Romagna, das ist die erste weiße DOCG Italiens geworden, ja. Und außerhalb von Italien kennt diese Rebsorte und diesen Bereich so gut wie niemand, also ganz wenige. Kommt jetzt so langsam, aber es sind noch nicht viele. Und auch innerhalb von Italien ist das jetzt nicht die bekannteste weiße Appellation oder die beste. Ja. Mhm. Also insofern, das auf der anderen Seite hat man halt jahrzehntelang in Bolgari, das ist ja so eine Ecke von der Toskana, wo sündhaft teure Weine herkommen. Die waren
gerade sagen, ist
halt,
der mit den teuren Uhren, ne?
Bulgari, ja. Bolgari, das ist so Sassicaia und Onelaia und solche Macetro, das sind so Weingüter oder Weine, die kosten irgendwie ein paar hundert Euro. Mhm. Sind aber eben aus französischen Rebsorten gemacht, was sozusagen der italienischen Weingesetzgebung immer so ein bisschen entgegengestanden hat. Deswegen waren das jahrzehntelang Tafelweine, also Vino di Tavola, ja.
Ja,
Also insofern. Das hat, also die Qualität des Weins hat nicht viel unbedingt damit zu tun, ob tatsächlich jetzt so eine, ja, ob da jetzt eine DOCG draufsteht oder nicht. Aber es ist halt sozusagen eine altgediente Appellation auf Sizilien, die einen ganz bestimmten Wein eben hervorbringt. Und dieser Cerasuolo, also den Namen gibt es, glaube ich, zweimal in Italien. Einmal in den Abruzzen, Cerasuolo d'Abruzzo, da ist das ein Rosé. Und zwar ein recht dunkler Rosé meistens. Und dann eben Cerasuolo di Vitoria. Und der Cerasuolo di Vitoria besteht immer aus zwei Rebsorten. Mehr oder weniger 50-50. Mhm. Hier ist es aber 70-30. Nero d'Avola und Frappato. Und das sind beides Rebsorten, die eben aus der Ecke kommen. Ja, also autochthone Rebsorten. Und es ist sozusagen der Wein auf Sizilien, den man zum Beispiel eben zum Knochenfisch trinkt, also zu Thunfisch und Schwertfisch, was man da ganz viel hat.
Ach komm, echt? Ich werde dich, ja. Du hattest ja auf deiner Webseite geschrieben, dass man das zu Knochenfisch trinken kann. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn Knochenfisch?
Ja.
Also Thunfisch.
Ja. Thunfisch,
wir hatten eben Thunfisch. Ja. Tatsächlich hatten wir Tombaskäse. Ja. Ja.
Ah ja, okay. Ist jetzt nicht der Wein zum öligen Thunfisch aus der Dose, ne? Dazu würde ich den jetzt nicht empfehlen, also weil das passt dann wiederum nicht mit dem Tannin, sondern wirklich gegrillt, ja, kurz angegrillt oder angebraten. Ne? Also zum Thunfisch aus der Dose würde ich dann doch immer eher Weißweine empfehlen. Ich habe das gestern schon aufgemacht und habe gestern Lammköfte gemacht mit Fenchel angebraten und dann so ein bisschen Joghurt mit Minze und Gurken dazu.
Ja.
Und dazu passt es auch super. Weil ich finde, der Wein, das ist zwar Rotwein, ist auch ganz klar Rotwein, ja, aber er hat neben der Tanninstruktur hat er einfach eine super schöne Säure immer. Mhm. Und er wirkt halt immer, der hat jetzt 13,5%, der wirkt aber immer leicht und frisch, finde ich. Ja, selbst wenn dieser Wein 14 oder 14,5% hat, finde ich, bleibt in dieser Kombination Nero d'Avola mit Frappato, bleibt er immer irgendwie frisch und saftig.
Ja. So. Ich habe dummerweise schon in den Chat gespinkst. Mhm. Für alle, wir Kölner sagen gespinkst, wenn wir sagen, dass wir irgendwo hingelinst haben. Erdbeersahne, mhm. Ja. Kirsch-Erdbeersahne-Bonbon. Also sahnig.
Auf jeden Fall
sahnig,
Kirsche, ne?
Ja, aber vor allen Dingen Sahne. Mhm. Das ist sowas von sahnig. Schon witzig. Also Sahne hatte ich jetzt so noch nicht. Wie heißen denn diese Sahne, Frucht-Sahne-Bonbons? Wie heißen die denn?
Diese Katjes-Sachen?
Nee, diese, wie heißen die denn?
Weil Katjes, finde ich, hat das überhaupt nicht. Das
nein, diese.
Also wirklich Sahne.
Ja, nee, ja, nicht so Kaubonbons,
sondern das ist auch
Lutschbonbons. Genau, es gibt so Lutschbonbons, die sehen so aus wie so ein Campino. Mhm. Sagt Giraffe Drinking im Chat gerade.
Okay,
also von Campino gibt es halt so, okay. Da gibt's halt so Sahne-Bonbons und das riecht so ein bisschen.
Ja, ich finde es auch, also es ist auch floral, ich finde, da sind auch, es ist nicht Veilchen, aber es geht so ein bisschen in die violette-rote Richtung.
Es ist nicht, das ist.
Aber es hat halt auch was, also es hat irgendwas von diesen Erdbeer-Kirschsahne, aber es hat auch ein bisschen was von Pfirsich-Melba, finde ich.
Dieses,
ja, da ist auch ein roter, so ein richtig roter Pfirsich mit drin.
Ja, als aber eher andere so
Fruchtkomponente.
Ja, Amarena-Kirsche, finde ich. Mhm, und wo du Veilchen meinst, gibt es Veilchenpflaume? Also ich finde, das riecht wie eine Pflaume und Veilchen gleichzeitig irgendwie.
Ja, witzig. Ne? Ja. Pflaume ist halt so ein typisches Aroma von Nero d'Avola.
Okay.
Ja.
Ja. Manchmal ist meine Nase ja echt ganz okay, ne?
Ja. Und ich finde ihn halt am Gaumen extrem charmant, ja.
Jetzt das bin ist ich mal gespannt. Wahrscheinlich ist er wieder voll pelzig, weil ich nämlich ich bin gestern Abend zurückgekommen. Ich habe meine Eltern besucht gehabt. Und heute Morgen oder heute Vormittag habe ich gedacht, scheiße, was ist denn mit Wein aufmachen? Um dann zu sehen, dass ich mir gestern Abend doch noch hätte einen zwitschern können und das versäumt habe und dann zwei Glas Wein oder aus jeder Flasche ein Glas weggeschüttet habe, weil ich heute Mittag noch nicht saufen konnte, sonst hätte ich meine Arbeit nicht mehr machen können. Das Leben ist manchmal wirklich hart. Es sind fürchterliche Luxusprobleme, aber es ist hart.
Mhm.
So.
Ich finde, es ist halt so ein Wein, der bringt seine Kühle schon direkt mit, ja.
Ja.
Also den kannst du auch ein bisschen gekühlt trinken, aber der hat diese Kühle eigentlich schon, ja. Also
und der hat nicht so viel Pelz, wie ich erwartet hätte.
Nee, hat er nicht. Nee. Es sind beides keine so pelzigen Rebsorten. Also der kühl gelegene Nero d'Avola vom letzten Monat, der war dir ja auch schon fast pelzig.
Ja, aber das ist jetzt.
Ja.
Ja, die Kühle ist wirklich erstaunlich. Okay, meiner ist sehr kühl. Also er hat draußen gestanden bis vor einer Stunde. Aber der ist am Gaumen nicht so kühl, wie er ist, also jetzt wie seine Temperatur ist, ja.
Mhm. Ja. Also ich finde, er behält diese Kühle und Frische eigentlich die ganze Zeit bei. Und das ist, finde ich, sehr angenehm. Das,
auch wieder Pflaume. Ich finde ein bisschen Säure, ein bisschen dominante Säure.
Mhm.
Aber da muss man gucken, wie der morgen ist. Das wäre dann nochmal interessant vielleicht.
Ja. Also hier,
aber sowas von Pflaume. Pflaume Sauerkirsche, Sauerkirschpflaume. Eine riesige Sauerkirsche in Form einer Pflaume.
Ja, also auch hier, also Frappato eben 30%, Nero Davola 70%, so ein bisschen ausgereizt mit Nero Davola auf 450 Metern, also wirklich auch hoch gelegen.
Ja.
Auf Kalkböden, dann eben in diesem Albarello-System, also Buschreben, die da gepflanzt sind, auch eben alte, teilweise wirklich auch alte Rebstöcke.
Mhm.
Und dann eben spontan vergoren, relativ kurz, eine Woche oder so.
Mhm.
Und dann eben im Edelstahl ausgebaut, ja, 7 Monate lang. Also im Prinzip alles daran gesetzt, auch diese Frische einfach zu behalten. Ne? Ist jetzt auch kein Wein, den man 5 Jahre weglegt,
okay,
würde ich sagen, sondern das ist einer, den du jetzt und die nächsten 2-3 Jahre trinkst, aber ist auch gut.
Ah, so ein
Grillwein. Der andere Terrazzolo, ne? Classico, das ist dann nochmal ein anderer Schnack. Aber hier in diesem Fall würde ich sagen, das ist so ein Wein halt für die nächsten 2 Jahre eigentlich. Ne?
Zum Grillen kann man den mitnehmen.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Sehr schön.
Es ist halt, ja, und das ist echt ein Allrounder, ne? Also das funktioniert auch super zu, so ein bisschen wie Beaujolais zum Essen, würde ich sagen. Ja, das passt, also hier ist noch cooler, weil es halt wirklich zu diesen Fischgeschichten passt, aber eben auch zu Grill oder zu Brotzeit irgendwie mit ordentlicher Wurst dazu, ja.
Ja.
Geht schon gut.
Den werde ich mal draußen stehen lassen über Nacht und gucken, wie der ist, wenn er warm ist.
Mhm.
Aber wie kühler ist, wenn er warm ist.
Ja, 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 ja. Ja, das werden zitiert.
Eieiei. Was macht Sven im Chat? Die Aufwand,
genau, der symbolisieren zitiert gerade die Website, weil es ging um die Etiketten. Also es ist das Ganze ist sehr angelehnt eben an die Tradition, ja. Also ja. Schon der Schriftzug ist ein bisschen so, dieser Gulfi-Schriftzug, so ein bisschen angelehnt an Schriften von dort, dann eben die Namen der Weine und dann aber auch das Etikett, was eben aus einem alten Mosaik stammt aus der Ecke, ne? Amor und Psyche.
Mhm.
Also also da waren ja die Griechen, dann waren ja eben die nordafrikanischen
Hannibal.
Ne? Hannibal, Karthago und so weiter. Und dann waren eben die Römer lange da, natürlich, sehr lange. Und es gibt ja sehr viele Ausgrabungen da in der Ecke. Mhm. Und alle haben eben immer wieder, dann waren ja die Franzosen zwischendurch mal da, die Spanier waren mal da, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war mal da, also ne, es war irgendwie so, diese Insel war irgendwie reich bevölkert mit unterschiedlichsten,
ja, ist halt ein super
Einflüssen.
Super Brückenkopf, ja. Entweder für die Europäer nach Afrika oder für Afrika nach Europa, ne?
Ja, naja, genau.
Also das ist ja sehr praktisch dazu, zu siedeln auf die eine oder andere Weise, ja.
Ja, ja, und dann gehen wir nochmal ein Stück weiter. Zum dritten Wein, würde ich sagen.
Ja.
Und mit dem dritten Wein eben auch in eine andere Ecke. Also, wer mal auf die Karte schaut, der sieht natürlich den Ätna als dominierenden Berg auf Sizilien, der ja auch gerade in den letzten 2 Jahren und gerade auch jetzt wieder recht aktiv ist. Trotzdem haben sich halt um den Ätna herum im Laufe der Jahrhunderte eben viele, viele, viele verschiedene Weinberge gebildet, einfach weil man auf diesen verschiedenen Vulkanböden einfach auch super Wein anbauen kann. Ne? Das sind die sogenannten, am Ätna heißen die Contrade, also das sind die Weinbergslagen, von denen es verschiedene gibt. Und wer jetzt Lust hat, mal auf weinlagen.info zu gehen, das ist ein
Weinlagen.info.
Genau, das ist eine sehr, sehr schöne Website.
Ja. Die, hast du gerade einen Screenshot gemacht?
Genau, weil ich zum einen das...
Was will ich denn da suchen? Land Italien, ne?
Genau, du geht jetzt auf Land Italien und dann geht ihr auf Anbaugebiet Sizilien, also Sizilia.
Sizilia. Bereich?
Ätna.
Ätna. Gemeinde. Ja.
Randazzo.
Lage.
Vigna Poggio.
Ich finde aber Bocco d'Orso klingt schöner.
Ja.
Bock oder so. So, ja, guck, sehe ich.
Ja, genau, und dann bist du jetzt genau da, wo der Wein herkommt. Und das ist, ich finde, das ist eine total schöne Website. Gibt's schon seit ein paar Jahren. Ja. Kenne auch den, der das initiiert hat. Und man kann selber daran teilnehmen. Also man kann selber eben, wenn man jetzt zufälligerweise weiß, wo bestimmte Lagen sind oder die auf irgendwelchen Karten von also ne, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ein gemeinnütziges sozusagen, und ich finde, es bringt total viel. Also gerade jetzt, also ich finde das hier am Ätna schon ziemlich spektakulär. Also dieser ganze Weinbau am Ätna ist super spektakulär, weil er halt natürlich ein völlig anderes Terroir bietet als der Rest von Sizilien. Dieser Wein hier stammt jetzt aus Weinbergen, die sind 800 Meter hoch, das ist schon wirklich hoch. Aber es gibt auch welche, die kommen aus 1200 oder 1400 Metern am Ätna, und das ist dann schon eben tatsächlich Weinbau am Limit. Ja, das ist schon schon krass. Also weil du hast natürlich Süden, aber dann hast du eben, du verlierst ja pro 100 Meter verlierst du eigentlich 1 Grad an Temperatur. Ne? Und dann geht's eben, wenn du von der Küste aus hochgehst in die Weinberge, dann hast du halt schnell mal 10 Grad weniger. Ne?
Was macht denn eigentlich dieser latente Ausbruch des Ätna mit den Weinbaugebieten? Sind die safe immer? Oder?
Nee, nicht immer. Nee. Also es kommt auch immer mal wieder vor, allerdings zum Glück nicht zu häufig, sonst würde es sich einfach nicht lohnen. Ne? Aber es kommt immer mal wieder vor, dass die tatsächlich in einen bestimmten Bereich reinkommen. Aber also ich weiß von einem Weingut, die hatten das in den 70er Jahren, dass ein Weinberg kaputt gegangen ist. Also es sind nicht so viele, aber es könnte im Prinzip immer mal passieren.
Aha.
Aber der ist ja auch nicht so lange unterwegs meistens. Ne? Das ist jetzt nicht so nicht Teneriffa, auf Nachbarinsel, wo jetzt eben monatelang
La Palma.
La Palma, danke, ja, genau. Wo dann monatelang natürlich Lava gelaufen ist und da ist ja ganz viel kaputt gegangen. Sowas hat man ja am Ätna relativ selten. Also der spuckt dann und dann macht er wieder Pause und dann spuckt er wieder. Und ich glaube, die letzte Woche hat er wieder gespuckt auch. Aber es ist halt nicht so, dass da dann jetzt wochenlang eben die Lava runterläuft. Ne? Ja.
Passend dazu Frage aus dem Chat. Gibt es in Gebieten wie am Ätna denn dann überhaupt alte Reben?
Ja, genau. Und die gibt's nämlich. Das super Spannende am Ätna ist eigentlich, sind die alten Reben. Ich glaube, die Reben, die Gulfi hat, die sind über 100 Jahre alt.
Ah.
Und das Ganze ist tatsächlich so, es gibt ja viele Weinbaugebiete tatsächlich, die mal einen wirklich guten Namen hatten. Und dann meistens war sozusagen der Cut, als dann die Reblaus kam und die sozusagen das ganze die ganzen Weinbaugebiete also beschädigt hat natürlich auf der einen Seite, aber auch verändert hat, also die Kaufgewohnheiten und so weiter verändert hat, also den ganzen Weinbau eigentlich verändert hat Ende des 19. Jahrhunderts. Aha. Und so ein bisschen so war das mit Sizilien auch, ja. Und dann lagen eigentlich diese Weinberge brach zum großen Teil bis in die 2000er Jahre hinein. Und dann haben sich halt ein paar aufgemacht, dort wieder Wein zu machen. Es gab natürlich immer so ein paar wenige, die das die ganze Zeit gemacht haben, aber es waren jetzt nicht unbedingt die das Ganze wieder bekannt gemacht haben. Aber in den 2000ern kamen dann eben die auch wirklich dafür gesorgt haben, dass die Welt das mitbekommt, dass es eben am Ätna zum einen ganz eigene Rebsorten gibt, nämlich Nerello Mascalese und Nerello Cappuccio. Das sind die beiden Rebsorten, die wir hier auch im Glas haben. Wobei eben der Nerello Mascalese immer die Hauptrebsorte ist und der Nerello Cappuccio immer noch so mal eine eigenständige kleine Würze mit da reinbringt, aber nie die dominierende Sorte ist. Und man sozusagen, wenn man es so stilistisch einordnet, haben die damals gesagt, okay, das liegt irgendwo zwischen Piemont und Burgund. So. Und wenn man sagt Piemont und Burgund, dann hat man zwei der wichtigsten, besten Anbaugebiete für Rotwein auf der Welt sozusagen schon.
Das heißt, ein guter Wein aus der Region nimmt es dann auch locker mit einem mittelmäßigen aus dem Bordeaux auf.
Burgund.
Burgund,
pardon. Ja, genau. Also Bordeaux ist einfach ein anderer Weintyp. Aber Burgund und Piemont, das sind so Weine, die, also du siehst ja, wenn du hier ins Glas schaust, das ist immer noch ein relativ transparenter Wein. Ne? Du kannst irgendwie durch die Farbe durchgucken sozusagen.
Ja.
Nerello Mascalese oder diese beiden Nerellos, die haben deutlich mehr Tannin jetzt als Nero d'Avola und Farpato. Und Pinot Noir und Nebbiolo aus dem Piemont, die haben auch ziemlich viel Tannin. Und die bilden aber dann eben auch so eine ganz bestimmte Art von Würze aus, gerade wenn sie älter werden. Und das schaffen eben diese Rotweine vom Ätna auch. Und das Schöne ist jetzt bei diesem Wein, finde ich, beim Reseca, das ist der aktuelle Jahrgang. Und das ist 2015.
Wie, das heißt, ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht
aus. Genau.
Das heißt, nach 2015 ist keiner gelesen worden?
Doch, doch, aber das ist der Jahrgang, den die jetzt im Verkauf haben.
Okay, verstehe, okay. So.
Ja. Das heißt, die leisten sich den Luxus, muss man tatsächlich sagen, weil eigentlich sind ja sozusagen auf diesen Nero d'Avola und Südosten spezialisiert. Die leisten sich den Luxus, die Weine so lange liegen zu lassen vom Ätna, und die brauchen auch Zeit.
Ja.
Die brauchen wirklich ein paar Jahre, bis sie sich gefunden haben. Den so lange im Keller liegen zu lassen, bis sie sagen, okay, der ist jetzt so, dass man ihn in den Verkauf schicken sollte. Und wir haben jetzt sozusagen das Glück, einen 7 Jahre alten Wein vom Ätna zu trinken für einen vergleichsweise günstigen Kurs. Also ich glaube, der kostet jetzt so
26 Euro.
Aber es ist, ne, im Vergleich.
Er ist 7 Jahre alt.
Ja, ist 7 Jahre alt, und es ist aus einem sehr angesagten Anbaugebiet.
Naja, lass mal einen Weinladen, einen aktuellen Wein 7 Jahre bei sich lagern und dann verkaufen, der nimmt dafür nochmal 15 Euro mehr.
Ja, ja. Zum Beispiel. Ja,
gucken wir mal. Ja. Ja. Tabak. Mhm. Leder, aber kein frisches.
Nee.
Genau. Also nicht abgewetzt, also nicht so eingeschweißt, aber auch eingeschwitztes, sondern kein frisches Leder. Also so, wie nennt man denn das? Gut abgehangenes Leder.
Ja, weiß auch nicht.
Also sehr sauberes, aber altes Leder. Mhm.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Tabak. Rauch, ne, sagt auch der Michael.
Ja.
Rauch, da ist Rauch mit drin. Ne?
Findest du?
Also es ist kein reduktiver Rauch, also es ist halt nicht so Kneipelchenrauch oder so, aber es ist so dieser, das ist so ein Hauch von so einem schottischen Schloss mit drin, ne? Nicht viel, aber
ja,
so,
okay.
So ein kleines bisschen, ne? So ein Holzrauch.
Ja, gehe ich mit.
Ja, aber nicht viel. Also nicht dominierend.
Aber sonst, also praktisch keine Frucht.
Ja, es ist halt eine sehr dunkle Frucht, die so ein bisschen in Richtung Schlehe und Holunder, also vor allen Dingen Schlehe, mehr Schlehe als Holunder geht, aber wirklich so eine, im Prinzip schon so eine kernige, alte, im Prinzip auch eine tanninige, feste Frucht, würde ich sagen.
Aber man muss die auch wollen. Also
ja, man muss die auch wollen.
Springt dich nicht an, viel.
Nee, gar nicht. Nee. Und das ist natürlich schon, der hat natürlich seine Primärfruchtphase tatsächlich auch schon hinter sich, ne? Also da, wo es dann noch ein bisschen stärker nach frischer Frucht riecht, die ist bei den Rebsorten immer ein bisschen dunkler, aber die ist natürlich am Anfang schon stärker da, und jetzt geht es halt schon, das hat sich das schon auch verwandelt, ne?
Ja.
Ein Stück weit.
Okay. Okay, wesentlich mehr Pelz.
Mhm.
Wow. Oh, den hätte ich aber echt besser gestern Abend schon aufgemacht.
Okay. Hast du besser gestern Abend aufgemacht, ja. Aber genau, weil ich finde Kühle. Jetzt, ich habe ihn gestern Mittag aufgemacht tatsächlich, weil ich dann noch Besuch hatte, und weil ich eigentlich ja nicht ins Restaurant gehe, versuche ich mich mit einem Freund von mir hier einmal in die Woche zu treffen und ein bisschen zu kochen und Weine zu probieren. Ja.
Guter
Punkt. Und was eine sehr schöne Alternative ist, und da haben wir das dann aufgemacht. Und das war jetzt genau auch die richtige Zeit tatsächlich so für den Wein, weil ich finde, also in meinem Glas hat sich das genau gefunden. Das hat natürlich Tannin, also dieser Wein hat einfach Tannin,
ja.
Aber er hat eine,
aber auch ja, diese
er hat,
diese
Kühle, er hat sich wieder schön abgeschliffen jetzt so.
Mhm. Und er hat wieder diese Kühle, der Vorgänger auch hatte.
Ich finde, er hat auch in der Nase tatsächlich eine wunderbare Süße. Also es ist nicht nur nur das Würzige, es ist das Süße von der Frucht. Also gar nicht das Fruchtige von der Frucht, aber Ja, also eine Süße, die man mit dunkler Frucht in Verbindung bringen könnte, finde ich. Mit einer Süßkirsche oder so. Das hat er schon auch. Und das finde ich macht ihn so, das macht ihn irgendwie elegant und charmant vor allen Dingen, weil er halt nicht, der ist nicht zurückgenommen, kühl und würzig und tabakig, sondern offen, trotzdem irgendwie offen.
Ja. Auch da bin ich
sehr
gespannt, was der morgen sagt. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, also schon, diese Ecke ist schon echt auch so eine Favoritenecke für mich. Das ist schon, da kommen schon einfach super schöne Weine her. Und ich finde den auch in seiner Preislage einfach total schön,
muss ich sagen. Er hat auch.
Der hat eine Länge, der hat eine Komplexität. Diese Tanninstruktur, warte mal auf morgen Abend, die ist einfach großartig, finde ich. Auch die Würze, die er wirklich am Gaumen hat, das ist
auch die Frucht,
einfach sehr komplett, finde ich.
Die Frucht, die der am Gaumen mitbringt, finde ich auch ganz interessant. Ja. Kann man nicht sagen, was es ist. Kirsche ist es nicht. Erdbeer? Saure Erdbeere? Nee. Kirsche ist das nicht. Das ist mehr Erdbeere als Kirsche, aber der macht furchtbar Trinkfluss. Der Reseccia einzeln, fragt der Chat, ne, kostet 26 Euro.
Ja, genau. Nee, also der ist nicht umsonst, also wie gesagt, aber es ist halt, ich sag mal, für die alte Reben, also um die 100 Jahre alten Reben, entsprechend wenig Ertrag.
Ja, scheiß, ja.
Also für sich genommen schon, weil die so alt sind, bringen die ja weniger Trauben und die sind auch kleiner, die haben weniger Saft. Dafür sind sie konzentrierter. Dann eben in diesen Höhenlagen haben die auch nicht so viel Ertrag. Also lass das mal, keine Ahnung, 20 Hektoliter pro Hektar sein oder 25 gegenüber anderen Weinbaugebieten, wo du schnell mal 70, 75 hast. Ne? Also ein Drittel, sagen wir mal. Ne? Das musst du auf den Preis draufschlagen letztlich. Ne? Und dann bleibt er halt 7 Jahre im Keller liegen.
Ich finde das
nicht teuer. Dann hat er einfach auch noch ich finde das auch nicht teuer.
Das ist halt viel Geld, ne? Also,
ist jetzt halt mal, viel Geld. Ist
viel für, Geld, aber für den Wein finde ich das jetzt nicht teuer. Ja.
Also, ich finde auch immer im Verhältnis, also wenn wir im Verhältnis zu anderen Weinen, zu anderen Getränken oder zu anderen Vergnügen sozusagen, finde ich es absolut angemessen. Ich finde für das Geld echt ein toller Wein.
Der Händler will ja auch noch was dran verdienen. Also, das ist jetzt nicht, finde ich völlig in Ordnung. Trinkst halt nicht immer, ist halt fürs Fest.
Ja, genau, trinkst nicht immer. Aber wenn, dann macht's Spaß, finde ich.
Ja, das ist halt so die Flasche, da kaufst du eine Flasche von oder zwei, drei. Und wenn dann irgendwie, da kann man halt super Freunde mit beeindrucken. Das ist so.
Ja, das auch.
Den stellst halt auf den Tisch, ne? Man ist irgendwie mit 6 oder 8 Leuten. 3 davon verstehen was von Wein. Der Rest trinkt ganz gerne. Dann stellst du den dann hin und alle sind begeistert. Und jeder so auf seine Weise, weil den kannst du halt auch einfach so wegsaufen. Wenn du dich nicht drauf einlässt, dann verlangt er auch nichts von dir. Ne?
Du musst dich nicht drauf einlassen und der ist trotzdem gut, weil er einfach so stimmig ist. Der ist so in sich sehr komplett, finde ich. Und und wenn er dich drauf einlässt, dann hast du einfach einen tollen Wein, den du wirklich auch über Tage hinweg irgendwie begleiten kannst, sozusagen, wenn du Lust hast.
Schick. Sehr schick.
Ne? Ja, finde ich auch. Also das ist Gulfi. Wie gesagt, ein 1996 gegründetes sizilianisches Weingut und für mich einer der Favoriten da, weil die einfach so eine schöne Bandbreite auch an eben auch sozusagen biologisch erzeugten Weinen haben, die von Anfang an auch darauf gesetzt haben, als eine der ersten Weingüter da und die einfach einen tollen Job machen, finde ich. Und eben wirklich von den Weinen, also da kostet jetzt kein Wein unter 10 Euro, aber es fängt halt irgendwie so bei 12, 13 Euro an. Wird auch nicht zu teuer.
Nee, also ich meine,
und ist halt echt spannend.
Guck dir das Paket an, was wir jetzt für die Sendung haben, kostet 50 Euro knapp. Das ist doch super.
Das ist völlig okay.
Also das ist total super. Einfach, ne? Also das ist halt, stellst du hin, wenn du jetzt nicht so jemand bist wie ich oder du. Ich meine, ich trinke ja schnell und viel. Aber da trinkst du, hast halt auch dann wirklich eine Woche von. Und hast halt jeden Abend geiles Zeug.
Ja.
Das ist schon ganz cool, Super, super Wahl. Woher weißt du das? Also wo hast du die gefunden? Weißt du das noch?
Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, ich habe die auch in Italien auf der Wien Italy gefunden, weil ich mich damals schon, und da gehörte ich tatsächlich auch noch zu den wenigen, und das war jetzt vor fast 10 Jahren, ja. 9 Jahren, 8 Jahren, die sich für diese Ecke von Italien interessiert haben. Und ich habe mich damals schon, ich fand damals schon Frappato und Cerasodo so toll. Und hatte ich ja letzte Sendung auch gesagt, dann bin ich eben über Vigno Lauria gestolpert und über ein paar andere und auch eben auch über Gulfi und war dann relativ lange bei denen am Stand und war damals einfach schon sehr begeistert. Und dann gab es das aber in Deutschland so gut wie gar nicht zu kaufen. Mhm. Genau. Und jetzt glücklicherweise dann schon. Weil jetzt sind doch einige auf den Trichter gekommen, dass da einfach viel Gutes passiert. Also da wird eben auch viel Masse erzeugt mittlerweile wieder, aber auch teilweise auch echt auf vernünftigem Niveau. Aber eben
ist ja okay, ist halt querfinanziert, Mischkalkulation.
Ja, weil das halt für diese Insel wichtig ist. Ja. Ich meine, wir wissen alle, dass Süditalien jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich so gesegnet ist, ne? Und insofern sind das natürlich total wichtige Wirtschaftszweige, ja. Die eben viel zu lange brach lagen. Und das ist, ich finde es gut, weil eben diese Rebsorten einfach auch dadurch erhalten bleiben. Ne? Mhm. Also hier der Caricante, den gab es irgendwie vor 10 Jahren, glaube ich, hatten die noch 30 Hektar davon, ne? mit fallender Tendenz. Also das sind Sachen, die dann im Zweifelsfall halt auch aussterben. Ja? Und
du sagtest solche, vorhin, den davor, den legt man sich auch nicht weg. Was ist mit dem hier?
Den kannst du noch weglegen. Wobei der jetzt eben auch wirklich so sozusagen veröffentlicht wurde, dass du ihn ab jetzt echt super trinken kannst.
Sieben Jahre ist so eine magische Grenze, oder? Kann das sein? So ab 4 Jahren habe ich den Eindruck, kann man es mal versuchen. Und ab 7 ist es in jedem Fall gut. Mhm.
Ja, für vernünftige Weine denk ich schon. Also weil es gibt ja viele Weine, die sind am Anfang, sind die eben so primärfruchtig und schön und wirken auch total offen und charmant.
Ja.
Und dann gehen die in so eine Verschlussphase rein für ein paar Jahre, ja, wo die sich wirklich, also das verwandelt sich ja. Also die Molekülketten verändern sich ja tatsächlich hin zu dem, was wir dann irgendwie Tertiäraromen nennen. Also ne, Primäraromen sind im Prinzip die aus dem Weinberg mehr oder weniger kommen, also ne, was die Rebsorte so mitbringt. Dann gibt's halt die Sekundäraromen, damit bezeichnen wir Aromen, die vor allen Dingen auch im Prozess des Weinwerdens, also während der Vergärung, mit dazukommen. Da passiert ja nochmal ganz viel. Und die Tertiäraromen sind eigentlich die sich so im Laufe der Zeit bilden, wenn sich die Molekülketten im Wein verändern auf der Flasche. So, ne?
Ja.
Und das ist jetzt hier passiert und das dafür braucht der Wein halt ein paar Jahre und es gibt halt Weine, die dann zwischendurch einfach so ein bisschen abtauchen und irgendwie so ein bisschen unnahbar wirken. Also das kennt man gerade von Burgund und Bordeaux zum Beispiel, aber das ist halt bei diesen Nero, der Nerello Mascalese ist es, oder eben auch bei den Wein aus dem Piemont, also Barolo oder so, ist es auch sehr stark der Fall, dass man die einfach dann, wenn die jetzt so 3-4 Jahre alt sind, erstmal zur Seite legen sollte.
Ja.
Also insofern hast du schon recht, dass so 7 Jahre für so einen vernünftigen Wein bist du schon auf einer guten Seite.
Okay. Ne?
Ja, aber der hat mit Sicherheit auch noch 5 bis 10 Jahre Potenzial, würde ich schon sagen. Wenn man das mag, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, ja. Also man kann sowas mögen. Wenn es dann eben immer weiter Richtung Tabak geht, dunkler, der Tabak wird dunkler, das Leder wird abgeriebener sozusagen, ne? Das muss man halt auch mögen, ja. Das
kennst mich ja.
Ja.
Ja. Also das ist nach langer Zeit jetzt mal wieder ein roter, wo ich denke, Mensch. Mhm. Jetzt habe ich hier alles vollgesaut. Ja. Auch wie immer. Ne, das ist aber wirklich nach langer Zeit mal wieder ein roter, wo ich denke, heiliger Strohsack. Davon ein Sechser, aber kann ich mir nicht leisten, aber im Prinzip davon ein Sechser.
Ein Dreier.
Ein Dreier.
Ja, und ich kann nur empfehlen, wirklich.
Was okay, auch, was okay wäre, wenn ich nicht noch sowieso 6 von den Weißen haben wollen würde. Mhm. Weil von unserem Weißen also gibt's auch noch
einen. Ich kann anderen. Nur empfehlen, aber wir machen ja nun mal immer Dreierpakete. Ich würde auch empfehlen, wirklich einen dieser Nero d'Avola mal, wenn du schon bestellst, mitzubestellen,
ja.
Weil die einfach, das ist sozusagen deren zentrales Thema. Und das können die einfach auch wie kaum jemand anders da. Das ist einfach, also die beherrschen diese Sorte einfach total schön in seinen verschiedenen Facetten. Aha, das ist schon super.
Ja, ist echt, der ist wirklich beeindruckend. Was ich kann nicht mal wieder was für ein Zehner beeindruckend sein?
Du warst von den letzten drei Weinen aus der Januarsendung auch sehr angetan und die waren alle nicht teurer, ne?
Ja, ja.
Also so um die 10 Euro. Also das, und das waren auch alle drei schöne Weine. Und der Vino Lauria, der macht auch einen sehr schönen Frappato zum Beispiel, ja. Ja, aber es ist so, also man merkt schon einfach, natürlich merkst du einen Unterschied dann, ne? Ja. Du merkst ja auch den Unterschied zwischen diesen drei Weinen jetzt, ja. Der Reseca kostet halt das Doppelte von den anderen quasi, aber er hat halt auch einfach eine andere Klasse und das ist so, ne?
Ja. Und kriegt dann auch, wenn er ein bisschen im Glas war, kriegt er noch so was Buttriges auch dazu, noch in einem Rotwein.
Ja, stimmt, ja. Ja,
stimmt. In einem Rotwein bin ich das echt nicht gewohnt. Fuck, das wird wieder so teure Scheißsendung immer hier. Naja. Ja.
Genau, nächste Sendung machen wir. Ende März, ne?
Was ganz anderes jetzt. Es gibt einen Werbeblock im Chat, das ist auch neu, ich finde den sehr angemessen.
Sehr schön, ja.
Martin Tesch, unser Lieblings-Rieslingswinzer. Also das Leben ist so kurz für trocken. Nee, wie war das? Wie war das mit trocken? Egal. Der macht halt trockenen Weißwein, trockenen Riesling.
Vor allen Dingen Riesling, ja. Genau.
Vor allen Dingen Riesling. Zu Weihnachten hat er mir kommentarlos einfach ein Paket mit Wein geschickt. Da war drin, was waren da drin?
Mit den Künstleretiketten?
Ja, oder? Genau.
Ja, ja.
Auch super Weine waren das. Das war ganz, ganz schrecklich. Ja, so schnell.
Das habe ich noch gar nicht aufgemacht.
Weggesoffen. Ja, jedenfalls gibt's, und das ist eine coole Idee, den kompletten Jahrgang 2020 in einem Sechserpaket, aber jeweils nur ein Viertel Liter. Mhm. Also 250 schön, Milliliter.
Finde ich auch super.
Das heißt zwei Glas Riesling. Mhm. Und das dann als, das ist eine total geile Idee, 550er. Mhm. Sowas, da ist Martin auch irgendwie ganz klug. Also der macht sein Marketing ganz gut. Das sollten, da können einige Winzer wirklich was von abgucken.
Absolut.
Weil ich würde halt total oft, denke ich mir, was bestellst du denn von dem, dann lieber nicht, dann wird's wieder so teuer. Ja, komm, sechs Flaschen, 50, kann man machen. Also sechs Viertelflaschen, aber ja, cool. Mhm. Cool. Inklusive dem Lörer Zitronenberg.
Genau. Ja, ja. Genau, ich habe noch zwei Ankündigungen. Also die
Nächste
drei,
Sendung.
Ne?
Nächste
drei,
Sendung.
3, 4, 5, genau. Also wir machen in den nächsten drei Sendungen, machen wir Vinius Atlanticos. Und die nächste Sendung ist unsere 100. Sendung.
Was?
Unsere 100. Ja.
Das ist März,
Ende März unsere 100. Sendung.
Ja.
Ja. Und wir haben im Dezember haben wir dann 10 Jahre auch, ne? Und ja, das ist schon krass. Und ich selber habe am 22. März 10 Jahre Originalverkauft Podcast und da mache ich eine Sendung zusammen mit dem Hendrik Thoma und der Bianca Glashorn, also seiner Frau, weil die auch 10 Jahre Wein am Limit haben dann.
Oh.
Ja, also Werbung in eigener Sache, aber ja für mich auch unkommerziell. Ich mache einfach auch eine Live-Sendung am 22. mit den beiden und wir quatschen ein bisschen über 10 Jahre Wein am Limit und Originalverkauft Podcast und trinken zwei Weine dazu, die den beiden auch irgendwie am Herz liegen, weil die im Prinzip damit angefangen haben. Das wird auch ganz nett. Und ich mache am 3. März, mache ich für das Deutsche Weininstitut, mache ich eine Sendung, live abends um 19 Uhr.
Das ist ganz interessant gerade, ne? Irgendwie was wieder vor zehn Jahren, als wir damit angefangen haben, das hier zu machen, hat das keine alte Sau gemacht.
Nee,
mittlerweile niemand. Machen das alle.
Ja, ja.
Irgendwie müssen wir
natürlich durch die Pandemie nochmal einen Wahnsinnsschub bekommen.
Aber wir müssen irgendwas tun, dass wir Platzhirsche bleiben. Falls wir das überhaupt sind.
ich glaube, als Mittrinksendung, jetzt ohne Video, sind wir das schon auch.
Das gibt's auch mit Video, das ist ja furchtbar.
Naja, der Hendrik Thoma hat ja einen Videocast gemacht, die ganzen letzten Jahre.
Ach so, stimmt, ja, ne? Genau, der hatte ja Gary Vaynerchuk dann irgendwann anfangs so versucht nachzumachen,
genau.
Irgendwie, was
ja, genau.
Ist dann, hat dann aber seinen eigenen Stil gefunden.
Ja, genau.
Genau. So. Ja, sehr schön.
Ja,
Gary Vaynerchuk übrigens hat mittlerweile ein Medienunternehmen mit irgendwie 400 Angestellten oder sowas. Ne? Das ist total krass.
Ja, und auch als Person irgendwie nicht mehr zu ertragen.
Oh, furchtbar. Ja, ja. Ist halt so ein Macher. Ne?
Ja, ja, genau. Ja.
Amerikanische Can-Do-Attitude.
Ja. 3. März noch ganz kurz.
Ja.
Fürs DWI, das Deutsche Weininstitut, die haben jetzt, das kann man auch nachgucken auf YouTube, eben jedes deutsche Weinbaugebiet vorgestellt.
Ja.
Konnte man kennenlernen. Und ich mache das letzte jetzt am 3. März, nämlich Württemberg. Württemberg ist aufgrund des ersten Buchstabens immer das letzte im
Das ist Alphabet. Das allerletzte Weinbaugebiet, ne? Ja.
Genau. Und Also ich mache irgendwie anderthalb Stunden was über Württemberg, stelle es ein bisschen vor und mache das aber nicht alleine, sondern ich habe mir vier Leute eingeladen, nämlich den Aaron Schwegler. Das ist ein junger Winzer. Dann habe ich mir jemanden von einer Genossenschaft eingeladen, weil Württemberg einfach ein ganz starkes Genossenschaftsland ist. Dann Rainer Schneidmann, mit dessen Wein wir auch irgendwann mal eine Sendung machen müssen, weil es ist einer der besten Winzer aus der Ecke. Und Bernd Kreis, von dem wir schon mehrere Weinsendungen sozusagen hatten hier. Also Pakete sozusagen von der Weinhandlung Kreis in Stuttgart, weil das einfach jemand ist, der diese ganze Szene auch extrem gut kennt. Also sozusagen
das machst du das nacheinander oder sitzt ihr wirklich in einer Fünferrunde da und labert alle durcheinander?
Nee, nacheinander.
Schade.
Nee, im Prinzip schon mehr oder weniger nacheinander. Also das machen wir ja auch online alles und genau. Also wer Bock hat, sich da reinzuschalten. Ich finde Württemberg halt spannend, weil es halt im Prinzip ja immer noch vor allen Dingen Genossenschaft ist. Ja. Das meiste, was da produziert wird, ist immer noch so ein warm vergorener Trollinger. Aber es gibt auf der anderen Seite gibt es halt extrem gute Winzer. Und den meisten ist halt gar nicht bewusst, dass Württemberg irgendwie das viertgrößte Weinbaugebiet in Deutschland ist, dass da total viel Riesling auch entsteht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das der Gebietswerbung Württemberg auch bekannt ist, weil die haben irgendwie dazu ein Paket lanciert, was man bei verschiedenen Händlern erwerben kann. Also jeder Händler hat dann ein anderes. Aber es muss halt immer ein Trollinger, ein Lemberger und eine Rotwein-Cuvée sein. Ja. Dabei wird da halt auch total viel Weißwein erzeugt, ne? Und gute Weißweine. Genau. Und
ich finde, warm vergorener Trollinger ist auch eine sehr schöne Beleidigung. Immer du warm vergorener Trollinger. Ja. Das ist, ja. Warm vergorener Trollinger, sehr schön.
Ja. Genau, das war jetzt so in eigener Sache. Und genau, Ende März machen wir dann Duro. Also wir drei Weine vom Duro. Oh. Ne?
Einer meiner ersten außer deutschen Weißweine kam aus dem Duro und war von Telmo Rodriguez.
Nee, der hat am Duro also Ribera del Duero, meinst du?
Nee, ich muss jetzt mal, Telmo Rodriguez, war der Spanier, war der doch, oder kam der?
Ja, ist Spanier und der machte eigentlich nur in Spanien Wein.
Nee, dann habe ich mich vertan, siehst du, und ja. Ich habe mein Leben lang gedacht, genau, Bassa Blanco hieß der.
Ach so, ja, das ist Spanien, genau, aber das ist schon Telmo Rodriguez, aber es ist Spanien.
Ja, okay, aber immerhin an Telmo habe ich mich erinnert.
Ist schon nicht schlecht.
Ja, der war ganz geil.
Ja, manchmal stehst du in Baden in einem Weinladen und weißt nicht, wonach du gucken sollst. Da musst du mal gucken, ob der was von Telmo Rodriguez hat.
Haben Sie was von
Telmo Rodriguez?
Ich habe festgestellt, im Bus habe ich immer noch diesen 5-Liter Bag-in-Box-Rotwein, den ich im badischen Weinladen gekauft hatte. Also wir hatten halt gedacht, naja, kaufen wir hier eine Flasche, dann eine Flasche von guten Sachen und dann holen wir noch sowas für alltags. Da haben wir dann noch 5 Liter Bag-in-Box gekauft. Keine Ahnung, was es ist, aber es liegt immer noch im Bus.
Mhm.
Ja, mal gucken, wann wir es trinken. Genau. Ach, wenn wir das nicht im April, wenn wir wieder auf Reisen sind, trinken, dann nehme ich das einfach mal mit irgendwie hier aufs Tempelhofer Feld und sag vorher Bescheid auf Twitter.
Mhm.
5 Liter Rotwein, bringt eure eigenen Gläser mit.
Ja, das dürfte doch relativ schnell weggehen.
Ich vermute mal, ja. Mhm. So.
Das ist, die ersten bestellen schon Tesch, die anderen haben wahrscheinlich schon Gulfi nachbestellt. Der Michael schrieb vorhin auch, Nero Cbleo hat er schon mal getrunken. Das ist auch der bekannteste Nero Davola
von Gulfi. Das ist ja das Schöne an dieser Sendung. Ich habe dann auch, werde ich unter einem Neuner hier nicht rauskommen. Mhm. Und ich veröffentliche die Sendung ja dann immer erst, wenn die Bestellbestätigung für mich eingegangen ist.
Ja, das muss man ja auch nochmal sagen. Ich habe ja auf Twitter auch tatsächlich von einer Zuhörerin auch nochmal geschrieben bekommen, ich sollte ein bisschen mehr auf die Shops achten, wo wir Weine bestellen. Das ist für mich ein bisschen schwierig. Ja, weil die halt extrem unterschiedlich gut sind in der Sicherheit der Zahlsysteme und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber da kenne ich mich einfach nicht mit aus, ne? Also da müssen wir uns
man überall mit PayPal halt bezahlen.
Durch. Ja, genau. Aber ich, Vino Central, also wo wir jetzt die Weine her haben, ich mag die ja total gerne, weil das eigentlich von der Abwicklung her richtig super läuft. Ich kenne die Leute auch gut. Die sind einfach auch total, die sitzen in Darmstadt, die sind total engagiert und ich kriege übrigens auch meinen Kaffee daher.
Ach komm.
Ja, die rösten nämlich selber, genau. Die haben einen recht großen Laden, also wo man einfach auch essen und Kaffee trinken kann. Das ist halt italienisch, also viel italienische Antipasta und so weiter und so fort. Also die haben einfach auch gute Produkte und ich beziehe tatsächlich meinen Kaffee von dort, weil die eine so eine neapolitanische Röstung machen mit 85% Robusta und 15% Arabica, was ja sozusagen der einfachere Espresso ist, weil man ja immer sagt, Arabica ist sozusagen, ne, die höher stehende Sorte.
Ja.
Ich mag aber Robusta eigentlich viel lieber, weil es hat weniger Säure und ist so ein bisschen kerniger und ich
mag. Hatte Robusta nicht mehr Säure? Jetzt bin ich komplett durcheinander.
Nö. Finde ich nicht.
Ja, ich habe mir in so einem Anflug, fällt mir gerade ein, wo du Kaffee saust, ich habe mir in so einem Anflug von geistiger Umnachtung, also ich hatte mir ja bei dir da gegenüber, bei dir beim Büro gegenüber, dieser Feinkostladen, da hatte ich mir so ein Päckchen
Treibholz,
genau, da hatte ich mir so ein Päckchen löslichen Kaffee geholt, so Instant-Kaffee von so einer Hipster-Firma.
Black.
genau, ja, Black. Und dachte, gar nicht schlecht für so einen löslichen Kaffee. Ich habe auf der Webseite geguckt, da gab es irgendwie so ein Sonderangebot, irgendwie 10x5 so eine Tütchen löslicher Kaffee, ja, aus zwei verschiedenen Sorten, habe ich mir bestellt. Stellt sich raus, wenn du davon dann mal so 3 Tassen getrunken hast, ist der halt auch nicht mehr so geil. Ne?
Mhm.
Jetzt habe ich aber hier irgendwie noch, keine Ahnung, 40 Tassen löslichen Kaffee.
Der
muss halt auch weg.
Ja, ich habe mir tatsächlich den Luxus geleistet, mir eine neue Kaffeemaschine zu kaufen, nachdem ich 10 Jahre lang mit meinem vorherigen Siebträger einfach sehr unglücklich war.
Stimmt. Ich erinnere mich, du hattest eine Saeco und hast dann.
Die hatte ich sehr lange.
Ja.
Genau, da habe ich zweimal Komponenten ausgetauscht, bis es einfach nicht mehr ging.
Ja.
Und dann habe ich mir auch so eine italienische Markenmaschine gekauft, aber ich habe es einfach mit den zwei Mahlwerken, die ich hatte, verschlissen habe, in der Zeit nie geschafft, einen Kaffee hinzubekommen, der mich persönlich befriedigt hätte. Jetzt habe ich eine andere Maschine und jetzt bin ich sehr glücklich.
Echt?
Und ich weiß gar nicht. Die heißt Sage, Sage. Ich glaube, die Firma kommt aus der Schweiz. Und die hat das Mahlwerk schon mit drin. Mhm. Und ich hatte
Kaffee innerhalb Vollautomat, Espressomaschine.
Nee, Espressomaschine.
Barista Express.
So ist es.
Ah, ja.
Und ich hatte innerhalb von 5 Minuten eigentlich den Kaffee. Ich bin jetzt kein Barista High-Ender. Also ich kenne mich mit Kaffee. Ich beschäftige mich mit Kaffee nicht so wie mit Wein.
Ja.
Das muss nicht sein. Ja. So. Und ich hatte aber innerhalb von 5 Minuten nicht den Kaffee, den ich haben wollte.
Oh.
Indem ich an 2 Rädchen gedreht habe. Und das hat mich, das finde ich total schön. Jetzt habe ich den bei Vino Central den Espresso Agostino Napoletano, wie Sven schon verlinkt hat. Da auch drin und habe das nochmal fein getuned und jetzt ist super. Jetzt bin ich total glücklich.
Krass.
Mit meinem Kaffee.
Ja, dürfte ja auch genug gekostet haben, die Maschine. Hei.
Nee, die war gar nicht so teuer. Nö.
Nicht? Also Barista Express, Espressomaschine, Kaffeemaschine, Milchaufschäumer, Siebträgermaschine in gebürstetem Edelstahl, 500 Mark.
Und ich habe jetzt 350 plus Mehrwertsteuer bezahlt, ja.
Okay, dafür hätte ich sie auch genommen.
Mhm.
Nee, hätte ich nicht, ich wüsste nicht, wo ich die hinstellen sollte, aber dafür hätte ich
sie. Ich habe ja die andere auch noch verkauft, also, ne?
Ja,
also, okay. Die andere verkauft, also nochmal 100 Euro runter und so und also das war es mir jetzt wert, also nach 10 Jahren.
Ja, ich wollte gerade sagen, die hält ja doch nochmal 10 Jahre, ja.
Hoffentlich, ja. Also auf jeden Fall hat sie, glaube ich, 8 Jahre irgendwie Garantie, oder wenn ich mich nicht irre. Sowas, ja. Genau. Also,
8 Jahre.
Wie heißt die Maschine, fragt Michael. Die heißt Sage Barista. Und noch was.
Ich habe es jetzt auch schon wieder weggeklickt, weil ich das eh nicht mehr lasse.
Die gibt es auch in verschiedenen Varianten irgendwie mit Digitalanzeige oder so, habe ich jetzt alles nicht.
Ja.
Ich nicht. Sondern einfach mit der, sozusagen mit dem Druckmesser, ja. Und das zieht jetzt schön auf knapp 8 Bar hoch und das ist gut.
Ja, eigentlich hätte ich ja auch gerne sowas, aber irgendwie eigentlich auch nicht, weil das muss man dann irgendwie sauber machen. Das ist mir alles zu viel. Ich bleib bei meiner Bialetti. Ich habe mir so eine 12-Tassen-Bialetti gekauft. Das ist geil. Das ist so ein riesen
Kavenzmann. Das im Lockdown.
Das ist ein riesen Kavenzmann, ja. Der dann da steht. Super, voll geil.
Du, ich war mal, war ich, also es, was ja total schön ist, ist in einen Bialetti-Laden in Italien zu gehen. Mhm. Da gibt's ja diese 12-20 Tassen Bialetti dann auch in Orange, Rot und Grün und weiß ich nicht was.
Das ist mein feuchter Traum, eine orange 18 Tassen Bialetti.
Genau, das ist das Ding, wo sich der Bialetti hat begraben lassen, ne? Weil der hat ja das als Urne, also
ja.
Genommen. Also die große orangene Bialetti, das wäre schon großartig.
Das ist echt, ich hatte mal eine 18 Tassen Bialetti, also es war keine echte Bialetti, die habe ich mir in Spanien im Urlaub gekauft. Und aber die ist irgendwann hat, ich weiß gar nicht mehr, was damit, also jedenfalls habe ich sie nicht mehr. Aber das wäre noch geil, eine 18 Tassen Bialetti. Boah. Und dann in Orange. Also wer mir eine Freude machen will, gibt's das überhaupt irgendwie im Internet? Wahrscheinlich nicht.
Ach, bestimmt.
Chat sagt, Aeropress ist schön fürs Büro. Das Interessante an der Aeropress zum Kaffee machen ist ja auch, da kommt halt immer ein guter Kaffee raus.
Mhm.
Also da kommt nie ein sehr guter Kaffee raus. Mhm. Da kommt immer ein guter Kaffee raus. Das Schlimmste, was dir mit der Aeropress passieren kann, ist, dass dein Kaffee akzeptabel ist. Also du kriegst aus den miesesten Bohnen. Ich habe bisher wirklich, egal was ich in die Aeropress reingeschmissen habe, da ist immer ein okayer Kaffee rausgekommen. Schon sehr geil. Also von dem Ding bin ich nach wie vor auf so eine sehr bizarre Art begeistert. Das ist halt nur so unfassbar hässlich in diesem Rauchglasplastik. Grauenhaft. Naja. Wir schweifen ab, wir sollten nach Hause gehen.
Ja.
Nächste Sendung.
Genau. Die Ersten können ja auch schon nach Hause gehen.
Ja, genau, die Ersten können nach Hause gehen. Währenddessen machen
sind
wir
alle freiwillig einfach hier.
Genau, wir sind übrigens schon mitten in der Pre-Show. Die eigentliche Sendung hat vor einer halben Stunde aufgehört.
Genau.
Post-Show, Verzeihung. Und Holgi hat mal wieder nicht gespuckt, weil es hat sich gelohnt. Außerdem hatte er schlechte Laune und jetzt geht's wieder. Alkohol.
Ach, super.
Alkohol ist nämlich doch eine Lösung.
Plus Quatschen.
Genau,
Quatschen Alkohol ist auch schön. Quatschen. Also, genau. Genau, Social, also selbst bei Distanz irgendwie ein bisschen chatten, ein bisschen quatschen,
das ist solange doch schön. Solange es nicht in Zoom-Qualität
auch, ist. Ja.
So, wo war ich? Genau, nächste Sendung, 30. März. Wir lassen uns sehr viel Zeit, warum lassen wir uns eigentlich so viel Zeit? Ich hab's ganz vergessen. Warum lassen wir uns?
Weiß auch nicht mehr, aber
ja, es gab gute Gründe, dass wir uns sehr viel Zeit lassen bis zur nächsten Sendung, 30. März. Zwischenzeitlich hat Christoph Geburtstag. Ihr könnt ja dann rausfinden, wann er Geburtstag hat. Ihr solltet ihm was schenken, denn er wird 50. Ist er
rund.
Genau, der wird 50. Ihr solltet also irgendwo eine Wunschliste finden oder weiß der Geier was, ihn zuscheißen mit Geschenken.
Ist der 6. Ich kann das ja sagen.
Ja, du willst nur Geschenke. Ja. Ich hingegen krieg zum Geburtstag ja immer nichts, obwohl ich immer so... Du
kriegst ja das ganze Jahr über Sachen.
Ja. Ach, da habe ich auch noch eine Geschichte, aber die erzähle ich ein andermal.
Okay.
Ich habe schon wieder einen Airfryer geschenkt gekriegt.
Oh Gott. Okay. Aber da hören doch Leute irgendwie nicht vernünftig zu, oder?
Ja, nein.
Oder wolltest du, hast du gesagt, du hättest eigentlich gerne einen anderen?
Genau.
Ah, okay, verstehe.
Also ich habe diesen kleinen, ne, diesen kleinen Philips habe ich da stehen, der ist ganz toll, aber der ist halt klein. Das ist so, ist okay, aber ist halt nicht ganz so geil. Aber habe ich halt geschenkt gekriegt auch. So, dann sagt er irgendwie, es gibt nur einen ordentlichen Airfryer und das ist so ein Zwei-Zonen-Airfryer von Name vergessen. Und dann habe ich mir den irgendwie wieder so üblich. Ich gedacht, das ist ja auch interessant. Naja, das ist mal auf der Wunschliste, so bescheuert, dir das zu kaufen, ist ja keiner.
Zack.
Ja.
Wie lange hat's gedauert?
Ich weiß es nicht mehr. Also doch ein paar Wochen, das schon. Also so, dass ich nicht mehr dran gedacht hatte. Und jetzt ist, also das Ding, ich habe das dann irgendwie, ich konnte das überhaupt nicht vom Bütchen abholen, so riesig war der Karton. Dann bin ich dahin gefahren, weil ich sowieso weggefahren bin, habe das hinten in den Bus geschmissen und jetzt habe ich keinen Parkplatz vor der Haustür gefunden. Und jetzt steht der Bus so weit weg, dass ich diesen scheiß Airfryer nicht nach Hause tragen kann, weil dieser Karton so riesengroß ist. Naja. Ja, jedenfalls habe ich jetzt jede Menge.
Ich wünsche mir auch einen großen Karton, aber ich habe den auch schon fast zusammen, weil die Familie zusammenschmeißt. Ja, ich habe, also ich koche ja jeden Tag und ich backe auch, also ich backe ja Brot auch jede Woche.
Ja.
Und ich mache das ja bisher immer alles auch ohne Küchenmaschine. Also ich habe einfach bisher keine Küchenmaschine. Ich habe ein Handrührgerät, was irgendwie 25 Jahre alt ist und ein Zerkleinerer. Irgendwie, das war's aber. Und ich wünsche mir jetzt tatsächlich eine Ankers rum. Das ist eine schwedische. Ja, das ist eine schwedische.
Es ist so ein KitchenAid.
Schwedische. Ja, ja, aber nach einem ganz anderen Prinzip. Die arbeiten so, dass sozusagen sich der ganze Topf bewegt, also der Topf und der Schwenkarm sozusagen. Und das ist jetzt das. Genau, das ist jetzt das mit dem, also das ist vor allen Dingen auch nicht zuletzt eben, um vernünftige Teige zu kneten. Ja. Und dafür ist das Ding einfach viel besser als eine KitchenAid.
Ja.
Genau.
Ja, von mir kriegst du was ganz anderes, Freundchen.
Ah, auch so, nicht schlecht.
Wie, du weißt schon, was du von mir kriegst?
Nö, aber anders.
Wir sollten dringend mit dieser Sendung aufhören. Lieber Chat, herzlichen Dank fürs Mitspielen. Wer sonst noch zugehört hat, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer in der Konserve hört, sowieso herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Christoph.
Danke, Holger.
Und herzlichen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt, und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Ist nicht tot.